Hüttenkäse. Hüttenkäse ist ja nur was eigentlich für so ungefickte Erikas, die sich morgens ein Müsli anrühren. Dachte ich.
Das ist halt, wenn du dir viel, also sagen wir so, das ist, wenn du dir viel Eiweiß reintun willst, ohne jemandem einen Blowjob zu geben, dann nimmst du Hüttenkäse.
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Die Aufnahme läuft. Bitte begrüßen Sie Mr. Bielendorfer.
Ich mach's heute mal ein bisschen förmlich. Ich meine, wir haben ein älteres Publikum, wir haben Leute, die wollen emotional und menschlich umschmeichelt werden rein, das ist mir auch wichtig. Hallo meine Lieben, hier ist euer gut gelaunter, sympathischer Bastian Bielendorfer und sein Sancho Panza. Der kleine, dicke Mann, der nicht nur auf einem Esel reitet, sondern ihn auch bumst. Hallo Reini Remfort, wie geht es dir?
Und da kommen dann Kinder raus, die sehen aus wie du. Und hören sich auch so an. Mir geht's sehr gut. Neues Jahr, neue Vorsätze, mehr Energie, more Power.
Oh, wow. Wow, more Power. Du, die Hauer auf Power. Ja, Reini.
Nee, super.
Was ist denn jetzt los?
Mir geht's
willst
tatsächlich
du mit Rauchen wieder anfangen? Oder was hat dich so motiviert?
Nee, ich hab ein bisschen meinen Alltag und mein Leben entrümpelt und ein bisschen aufgeräumt und strukturiert und fahre damit ganz gut gerade.
Ja. Okay, was muss ich mir darunter? Klär mich auf, Reinhard. Was ist das Geheimnis deines Erfolgs?
So klein.
Was bedeutet das? Also, du gehst jetzt einfach nicht mehr, weiß ich nicht. Du gehst morgens, stehst nicht morgens im Drive-In und heulst, während sie dir ein McRösti in den Mund schieben oder was?
Es war ein Big Mac. Das? Es war ein Big Mac. Den McRösti gibt's nicht durchgehend. Du brauchst was Verlässliches.
Doch, der McRösti ist jetzt wieder da, Digga. Der McRösti ist back. Okay, verstehst du? Ich war letztens
dauerhaft?
Ich habe mich wirklich gefreut. Ja, nee, eben nicht. Er ist wieder nur ein saisonales Ding. Deswegen muss man ihn sich jetzt gönnen. Ja, ja, aber es könnte sein, dass er auch schon da weg ist. Aber drei Stück habe ich mir gegönnt.
Kartoffeln
meiner Meinung
gehören
nach der
nicht
beste
Burger.
Burger. Absolut richtiges, absoluter Quatsch, absolut richtiger Burger, absolut köstlich. McRösti ist wirklich eine meiner, ich bin ja sonst im weitesten Sinne Veganer und sehr gesund lebend, aber der McRösti kriegt mich dann doch immer.
Das so nett.
Der killt mich wirklich. Big Rösti mag ich lieber.
Weißt du, so der Klosterjunge, ne, aber wenn der Big Rösti vor der Tür steht, ne, dann holst du die Mayo raus und reibst dich ein, oder was?
Genau, wenn der Big Rösti vor der Tür steht. Das ist eine Beschreibung meines Lebens. Nein, aber der McRösti, also das für jeden, der es nie ausprobiert hat. Guck mal, ich habe doch damals diese Buttermilk Cream Dip oder so hieß der. Buttermilk Ranch Dip hieß der, genau. Den habe ich empfohlen. Dann haben mir viele geschrieben, dass er wirklich der beste Dip ist, den McDonald's je gehabt hat.
Ist
und dann ist er abgeschafft worden.
Ja, scheiße, ne?
Ja, ist abgeschafft worden, direkt danach. Ich mache Werbung und McDonald's lässt sich bis heute nicht dazu kriegen, den wieder reinzunehmen ins Programm. Ich bin sehr enttäuscht von meinen lieben Freunden von der sympathischen Systemgastronomie. Was ist da los? Angeblich gibt es einen Dip, der dem sehr nahe kommen würde, aber seien wir ehrlich, eigentlich nicht möglich.
Ich fand den auch tatsächlich immer am besten und habe den auch immer genutzt, also immer bestellt, aber jetzt, wo er nicht mehr da ist.
Der hatte einfach einen sperrigen Scheißnamen, das ist das Problem.
Ja, den hätten einfach Cocktail-Dip nennen sollen.
Ja, Cocktail-Dip, genau, ja. genau. Buttermilk Ranch, was soll das sein als Deutscher? Ich weiß nicht, hast du überhaupt schon mal, ich habe mir als Kind mal Buttermilch gekauft, weil ich dachte, das wäre geil.
Ja, meine.
Weil da halt das Wort Butter drin vorkommt. Ich dachte so, oh, Butter und Milch, ich liebe ja beides total, Butter und Milch. Eine bessere Kombination von zwei Sachen, die ich mag, nö, sieht man nicht, aufgrund dieser krassen Körperlichkeit, die ich nun mal habe. Aber nee, ich habe wirklich gedacht, Buttermilch wäre geil und dann trinke ich das erste Mal und ich weiß
sauer,
noch genau,
ne?
Wie. Boah, wie tief, also ich war wirklich, das klingt jetzt sehr dumm, aber ich war tief enttäuscht. Ich war richtig getroffen in meinen Gefühlen.
Ja, ich finde Buttermilch ist auch widerlich. Meine Mutter hat das immer sehr gerne getrunken. Und ich habe das als Kind dann schon probiert und ich fand es widerlich. Also,
aber eins, wie sagt man im Englischen so schön, something grow on me, was ich auch immer ekelhaft fand. Und zwar halte ich fest, jetzt, wir machen hier einen Fußpostcast, Hüttenkäse. Hüttenkäse ist ja nur was eigentlich für so ungefickte Erikas, die sich morgens ein Müsli anrühren.
Das halt, wenn du dir viel, also sagen wir so, das ist, wenn du dir viel Eiweiß reintun willst, ohne jemandem einen Blowjob zu geben, dann nimmst du Hüttenkäse.
Ja, aber das passiert ja nie. Ich bin ja schon immer ein bisschen cockhungry. Ja. Aber dann, wenn mir mal die Mundwinkel wehtun, dann nehme ich Hüttenkäse auch rein. Nee, Hüttenkäse ist wirklich, ist ein unterschätztes Produkt.
Pur oder mit Marmelade drauf noch?
Ja, mit Mango zum Beispiel. Hüttenkäse mit Mango, sehr lecker. Geheimtipp, dann ein kleiner Schlenzer Honig obendrauf. Das mag der Mann von Welt. Ist wirklich erstaunlich lecker. Klingt jetzt ein bisschen eklig für viele. Ich weiß nicht genau, was es ist, dass Hüttenkäse und Mango so gut zusammengehen. Aber
Hüttenkäse ist ja eigentlich
Hüttenkäse
auch nur die Konsistenz,
seit ich als Kind das Zeug widerlich fand.
Das Zeug selber ist ja relativ geschmacklos, ne? Hüttenkäse an sich.
Ja, ja, aber die Konsistenz gehört zu den Sachen, die ich eigentlich eklig daran fand, aber es zugegebenermaßen nicht mehr eklig finde. Also ich
ist so ein bisschen Erbrochenes. Es hat die Konsistenz von Erbrochenem.
Kennst du noch aber, das Kotzomelett? Das
Kotz-Omelett, ja, natürlich. Sagt dir noch Jackass, was, das Kotzomelett.
Wie schrecklich das ist, dass wir eigentlich in einer Generation aufgewachsen sind. Weißt du, die Jackass-Stars waren für mich nicht Helden. Das waren im weitesten Sinne Idioten. Aber ich habe es trotzdem sehr genossen, das zu gucken. Und dann gab es Dave, ich weiß noch alles darüber. Dave England hat sich ein Omelett zubereitet, indem er die einzelnen Zutaten eines Omelets gegessen hat. Sogar bis zu einer ganzen Zwiebel.
Ja.
Da war es schon eklig.
Ja. Und rohe dann Eier, 3-4 rohe Eier runtergeschluckt.
3-4, ja. Und dann hat er das alles in eine Pfanne gekotzt und nochmal gegessen.
Ja, es wäre schon widerlich genug, es in eine Pfanne zu kotzen, aber es nochmal zu essen, das ist einfach ja, nur widerlich.
Ja. Wirklich fern von Gut und Böse, das muss man einfach mal sagen. Ja. Aber das, was die gemacht haben, war insgesamt immer fern von Gut und Böse.
Ja, ja, war's. Und es gibt ja aktuell wieder relativ neue Filme von Jackass, da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen. Ist nicht mehr das Gleiche. Aber zurück zu neues Jahr motiviert. Ich habe angefangen, meine Arbeit und meinen Alltag ein bisschen mehr zu sortieren.
Das Büro, hast du das Büro gemietet?
Ja, habe ich. Allerdings erst ab Februar habe ich ein Büro. Aber ich habe schon mal angefangen, meine Rechner tatsächlich zu trennen nach einen für berufliche Sachen und einen für private Sachen. Also die E-Mail-Konten getrennt und ähnliches. Und das funktioniert sehr gut und tut mir tatsächlich auch sehr gut. Also ich bin deutlich motivierter und habe nicht mehr das Gefühl, durchgehend eine nicht mehr endende To-Do-Liste zu haben. Ich habe auch angefangen, so Projekte, die ich ewig rumliegen hatte, irgendwie Sachen, die ich mal bauen wollte oder irgendwas, was ich mal machen wollte oder so, einfach mal einen Strich drunter zu ziehen und zu akzeptieren, dass ich es nicht mache. Weißt du, also so sagen, okay, hast du jetzt irgendwie das letzte halbe Jahr nicht gemacht, wirst du wahrscheinlich auch im nächsten halben Jahr nicht machen, pack es in eine Kiste.
Du hast dich Marie Kondot, kann man sagen.
Ja, wenn man das so sagen möchte, ja, so ein bisschen schon.
Deine Seele Marie Kondot, das ist ziemlich gut.
Ja, aber das tut wirklich gut. Und das kann ich nur empfehlen, sowas mal zu machen. Weil irgendwie da mal ein bisschen Ordnung und aussortieren und sich mal auf ein paar Sachen konzentrieren, ist echt ganz gut. Also das Jahr ist noch jung, gerade mal 9 Tage, aber ich fahre damit ganz gut.
Die Frage ist, wie lange werden diesen guten Vorsätze Reinhard Remford wirklich begleiten?
Sagen wir so, der erste Stolperstein war heute Morgen, als einer meiner Podcast-Partner mir gesagt hat, dass er vergessen hat, dass wir heute aufnehmen.
Ich habe nicht vergessen, dass wir aufnehmen. Ich hab dir nur nicht geantwortet auf die Frage, ob wir heute aufnehmen, weil ich mich im Urlaub befinde und ich dachte, dieser Urlaub wäre mal ein arbeitsloser Urlaub, weil ich auch mal meine Auszeit brauche. Ich bin ein viel geforderter Mann.
Ja.
Auf der ganzen Welt wird nach mir geschrien, an der New Yorker Börse, da setzen sie aus, wenn ich kacken gehe.
Ja.
Und dementsprechend sind Momente auch der Kontemplation, der Ruhe, des In sich Gehens, des Weinens vielleicht auch mal.
Ja. Ja. Ja, ich erinnere mich noch einen Blick hinter die Kulissen vor ungefähr 3 Monaten, als ich dich fragte, sollen wir über Weihnachten Pause machen? Und du sagst, ach Quatsch, Pause, wofür denn? Dann habe ich gesagt, ich will aber Pause machen, 2 Wochen. Dann haben wir Pause gemacht und
ich
habe dir am Samstag geschrieben, passt es Dienstag mit der Aufnahme? Und du sagtest, wir haben doch Pause. Du bist so ein Volltrottel. Also, du bist im Urlaub.
Es muss anstrengend zu sein, mit mir zu arbeiten.
Nein, das ist alles super, Meine Therapeutin sagt, das ist gar kein Problem.
Immer wenn du in dein Teddy weißt, auf dem mein Gesicht geklebt.
Ja.
Der Urlaub ist schön, es ist ja der Ersatzurlaub. Ich bin krank geworden. Ich wollte eigentlich auf die Malediven.
Ah, wo bist du jetzt?
Ich bin jetzt, halte ich fest, Reini, ein Ort, an den ich nie gedacht hätte, dass das Leben, wie sagt man so schön, mich die Köttelbäcke des Lebens mal spülen würde. Nee, das ist, glaube ich, eine falsche Formulierung.
Das ist ziemlich beleidigend.
Ich bin, für mich oder für wen?
Für den Ort, wo du bist, oder? Wenn die
Köttelbäcke
dich dahin gespült hat.
Nein, das klingt wirklich stimmt für den Ort, weil der Ort ist der Ort, die Wiege der Zivilisation, Reini.
Du bist in Griechenland.
Nein, die andere Wiege.
Peru? Nein, du bist in Ägypten, ich weiß.
Ich bin in Ägypten, genau, ich bin in Ägypten, richtig. Ich bin viel gewarnt worden, mir wurde gesagt, übergriffige Kellner, man wird die ganze Zeit vollgelabert, jeder will mit dir handeln. Das ist zu einem gewissen Maß richtig. Plus wurde mir gesagt, du kannst dich ja nur im Hotel bewegen, nichts anderes geht. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe wirklich mich vorher ein bisschen informiert, wo kann man denn hin, wo es eben zumindest weniger so ist, wie es das Klischee bedient. Und ich habe einen Ort gefunden, den ich natürlich hier nicht preisgeben werde. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, weil ich möchte nächstes Jahr wieder hinfahren, an dem ich mich extrem wohlfühle. Es ist ein wunderschönes Hotel. Die Kellner sind kein Stück übergriffig. Alle sind super nett. Es sind eigentlich nur Deutsche im Hotel, was ich ausnahmsweise mal etwas Gutes halten möchte, weil ich habe gestern zwei Urlauber kennengelernt, die in einem Engländer- und Russen-Hotel sind. Und das möchte man nicht. Nichts gegen Engländer und Russen, es sind schreckliche Menschen, aber wir wollen sie trotzdem wahrnehmen.
Und die Deutschen sind die besten Urlauber, wie man
die
weiß.
Die Deutschen, Gott.
Ja. Nein, stehst du auch morgens um 5 auf, um dein Handtuch Wichser. Auf die Liege zu legen?
Ja, auch das gibt's hier nicht in diesem, selbst das hat das Hotel nicht. Weil die Handtücher, die zwischen 6 und 10 Uhr hingelegt werden, werden von der Hotelstaff, steht ein großes Schild, respektvoll entfernt.
Respektvoll entfernt ist auch schön. Ja, ja. Finde ich auch schön. Was ist denn nicht respektvoll entfernt? Da pieken,
wenn
also pissen die vorher einmal drauf und zünden
und
es an, oder was?
Ins Gesicht treten, keine Ahnung. Respektloses Entfernen ist, wenn sie dir den Lölle ins Gesicht halten. Also, respektvoll entfernt. Es gibt ein paar Pro-Punkte, die ich jetzt festgestellt habe. Erstens, das Rote Meer ist wunderschön. Es ist wirklich schön. Viel schöner als für Taucher und für Schnorchler wie mich, als das Mittelmeer, weil das Rote Meer ja über einen der größten Naturschätze der Welt verfügt, und zwar unberührte Korallenriffe. Und unser Hotel hat sogar ein Hausriff, das sich direkt vom Hotel befindet.
Also ein Hausriff?
10 Meter ins Wasser. Ein Hausriff. Man kann 10 Meter weit ins Wasser gehen und befindet sich in einem aktiven, gesunden Korallenriff.
Sag mir, dass du Luxusurlaub machst, ohne mir zu sagen, dass du Luxusurlaub machst.
Ja, ja, in unserem Hausriff ein Drittel von den Malediven. Der Spaß hat ein Drittel von den Malediven gekostet. Ja. Als ich wieder gesund war, weil ich hatte eine Magen-Darm-Erkrankung für 3-4 Tage. Das hat mir die Malediven versaut.
Ja.
Aber dann, als ich wieder fit war, habe ich gesagt, okay, jetzt macht es ja Sinn, dann doch noch Urlaub zu machen. Und ja, das ist wunderschön, dieses Hausriff. Da gibt es Papageifische, alle Arten von Doktorfischen, Nemo, ne? Nemo, immer alle Nemo. Es ist nicht Nemo, es ist ein Clownfisch.
Der echte oder der falsche Clownfisch?
Es gibt beide und es gibt sogar schwarz-weiße Clownfische. Egal, jedenfalls, es gibt, ich habe einen Blaupunktrochen gestern. Einen Blaupunkt-Stechrochen habe ich gestern gesehen, einen Masken-Kugelfisch, alle Sorten, Mördermuscheln, alle Sorten von verschiedenen Korallen. Es ist wunderschön, riesengroß, man kann den ganzen Tag da drin rumschnorcheln, Essen im Hotel ist toll, die Leute sind nett. Und was wirklich jetzt zu dieser Jahreszeit sehr angenehm macht, ich klinge jetzt wie so ein Ägyptenbotschafter, aber es gibt in Ägypten, was für das Land nicht so richtig gut ist, keinen Regen. Es gibt keinen Regen. Es regnet hier nie. Das letzte Mal, dass es länger als eine Stunde geregnet hat. Ja, aber die ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls das letzte Mal, aber das finde ich auch immer schwierig. Es wird immer, ja, kann man ja nie hinfahren. Kann man ja nie. Ist nicht Nordkorea. Und helfe ich den Menschen, also 17% des Bruttoinlandsprodukts von Ägypten kommt aus dem Tourismus. Helfe ich den Menschen jetzt, indem ich hier nicht mehr hinfahre?
Ach, das sollte, also das nee, finde ich auch Quatsch. Also sollte gar keine Diskussion werden, darf man irgendwo hinfahren oder nicht oder bla, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man in Ägypten Urlaub machen will oder in der Türkei oder in Russland, soll man machen. Mein Gott, ne, also davon ist auch niemandem geholfen oder da machst du halt auch nichts Böses mit, in Anführungszeichen. Du musst dir nur bewusst sein, wo du da bist und was du da machen kannst und was nicht. Zum Beispiel gotteslästerlich sein ist in Ägypten schlecht. Dafür kann man da in den Knast gehen.
Ja gut, aber ist ja nicht mein Gott. Ne, ist ja deren Gott.
Ja, ist trotzdem. So. Die sind da empfindlich, glaube ich.
Ich bin einfach nur froh, wenn die niemals Alliteration hören. Dann bin ich gefickt. Ja. Dann ist ja aber sofort Schicht im Schacht, das sage ich dir. Aber wenn jetzt hier irgendein netter Ägypter um die Ecke kommt und sagt, lass mal reinhören, was ihr da so macht. Dann habe ich wirklich Issues, aber davor alles easy und entspannt und Allah ist sowieso ein großer Typ, richtig gut, finde ich top.
Wie lang bist du geflogen?
Nach 2 Wochen. 4 Stunden. Oh. Und ich hatte noch nie in meinem Leben, normalerweise hast du ja immer irgendwie Stress beim Urlauben. Es gibt immer irgendwas, ah scheiße, haben wir die Pässe jetzt doch, oder ah Mist, jetzt habe ich doch irgendwie noch eine Getränkeflasche im Rucksack gehabt, jetzt wird hier alles durchsucht, weil ich habe es doch vergessen beim Abgeben, oder keine Ahnung, der Sitzplatz, den sie reserviert haben, ist doch nicht verfügbar oder so. Flugzeug. Eine so smooth Erfahrung, ich bin morgens aufgestanden, wir sind zum Flughafen gefahren, alles war wirklich, guten Morgen meine Damen und Herren, hier, setze dich dahin, ah super, hier. dann im Flugzeug. Stewardess wollte ein Foto und hat mir nicht mal einen Kaffee ausgegeben. Da fühlte ich mich auch ein bisschen benutzt. Weil in TUI muss man jetzt mittlerweile, ich dachte, das wäre so ein Ryanair-Ding, dass man nicht mal ein Getränk oder so ein Billigbrötchen umsonst bekommt. Gar nichts ist umsonst. Gar nichts. Nix.
Kommt drauf an, in welcher Klasse du fliegst, ne? Also wie?
Ja, ich fliege halt mit den normalen Leuten, weil ich von den normalen Leuten bin, Reinhard.
Der einzige Grund ist, weil du dir vorher alles an Tabletten reinhaust, was es legal zu kaufen gibt und es für dich dann keinen Unterschied macht, ob du in der Business oder in der Economy Class sitzt. Beides ist bunt und flauschig.
Believe me, Bro, so wie ich da sitze, würde ich es echt nicht mitkriegen. Ich würde nicht mal, wenn das Ding abstürzen würde, ich würde es nicht merken. Ehrlich, das wäre gar nichts. Da passiert bei mir nichts mehr.
Das heißt, du hast immer noch so harte Flugangst und selbst bei so einem kurzen Flug haust du dich weg.
Oh, Bruder, ich hau mich weg wie nur was, ey. Das kann ich aber sagen. Ich hatte drei stabile, zweieinhalb Diazepam drin, aber die haben gewirkt. Absolut, absolut. Danke der chemischen, der Medizin, ein Traum.
Hast du in deinem Winterquartier festgestellt oder gehört, wie kalt es mittlerweile hier in Deutschland geworden ist?
Ja, ich wollte darauf hinaus. Es gibt hier keinen Regen und es ist halt einfach jetzt zu dieser Jahreszeit traumhaft schön. Also es ist tagsüber. Bis 17 Uhr sind so 25 Grad, in der Sonne ein bisschen wärmer, abends ist es ein bisschen kühler, sonst nix. Man muss das nicht mögen, man muss auch, also eine Verwandte von mir sagt, oh, wie könnt ihr denn wegen dem Israel-Konflikt? Da habe ich aber auch gedacht, ja, der Israel-Konflikt ist wahnsinnige Scheiße, was da auf der anderen Seite des Roten Meeres passiert. Dazwischen ist übrigens auch noch, also ganz schön viel Platz, aber okay. Das ist super scheiße für die Leute und ich verstehe auch, dass man das nicht kleinreden kann, was dort passiert. Aber wie helfe ich denn jetzt den Ägyptern, indem ich hier nicht mehr hinfahre? Ich verstehe es immer noch nicht. Bei den Leuten, die mir das vorwerfen. So. Weißt du, also ich glaube, oh Houston, wir haben ein Problem.
Oh Houston, wir haben ein Problem. Was möchte Basti mir damit wohl sagen? Beziehungsweise uns sagen? Ich nehme mal an, sein Aufnahmegerät ist ausgegangen an dieser Stelle, weil er in Ägypten sitzt und das Scheißding nicht aufgeladen hat. Naja, zum Glück hat es Batterien neben dem Akku, um in so einem Falle auf die Notstromversorgung umzuschalten. Dafür hätte man diese fucking Batterien nur austauschen müssen! Aber naja, vielleicht macht das Mikrofon ja noch ein bisschen, wenn wir ihm eine kleine Pause gönnen. Mal gucken.
Also es ist wirklich so, abends, Wetter ist traumhaft schön. Ich kann nur Positives berichten, muss ich wirklich sagen. Ist bisher ein Traumurlaub und ich könnte mir gut vorstellen, hierhin zurückzukommen.
Wie lange hast du noch? Eine Woche oder? Also in Summe zwei Wochen
noch
da?
Eine Woche.
Oder?
Ich habe noch eine Woche, genau. Ich brauchte auch echt meine Auszeit so. Es war wirklich, und preislich, das muss man natürlich auch sagen, Ägypten war schon noch nie sonderlich teuer. Und das ist jetzt echt okay, was wir hier bezahlen. Also für das Gebotene kriegst du das sonst fast nirgendwo.
Macht ihr noch irgendwelche, also Freizeitaktivitäten, irgendwas in der Form? Also ich meine, natürlich kannst du den ganzen Tag am Strand liegen oder im Hotel an der Bar und dir irgendwie die gebratenen Röstis in den Rachen schieben lassen. Ist auch ein schöner Urlaub, aber manchmal will man ja auch aktiv was tun. Also gibt's irgendwie, ja, gibt's da die Möglichkeiten, irgendwie wirklich was zu machen, entweder in den Touri-Hotspots oder außerhalb davon? Also
durchaus, ist ein relativ breites Angebot. Viel findet halt in der Wüste statt. Ich war das erste Mal gestern in meinem Leben in der Wüste. Das ist schon krass beeindruckend, muss man wirklich sagen.
Ist das wirklich so filmmäßig Sanddünen?
Exakt so.
Soweit
ja,
das Auge reicht?
Ja, es ist eher bergig hier. Es ist jetzt nicht die Sahara, sondern es ist ja eher eine Steinwüste. Aber auch mit Sand. Aber jetzt nicht so dieser klassische Sahara-Sand. Und es ist... Man fährt halt durch so Schluchten, wie man sie so aus Indiana Jones kennen würde, würde ich jetzt sagen. Dann ist noch der Reifen geplatzt am Wagen, in der völligen Einöde. Ich dachte schon, ach du Scheiße.
Okay.
Zum Glück hatten die einen Ersatzreifen dabei und wussten auch, wie man ihn drauf macht, weil wenn zwei geplatzt wären, hätten wir ein Problem gehabt, weil dann wäre es nicht weitergegangen.
Ja, irgendwie kommt man immer nach Hause.
Und Wir sind nach Luxor gefahren. Luxor hat 35%, also Luxor ist am Tal der Könige, eine Stadt mit 300.000 Einwohnern. Luxor hat 35% des UNESCO-Weltkulturerbes. Nur diese eine Stadt.
Da ist vom Weltweiten oder?
Weltweit. Weltweit. Krass. Und es ist, also sie haben keine Pyramiden, die Pyramiden sind ja fast alle. Schätz bitte mal, wie viele Einwohner Kairo hat. Einfach nur so vom Bauchgefühl.
Kairo, hätte ich gesagt, ist eine Millionenstadt. Also irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, ja.
2 Millionen?
Da ist Kairo eine Millionenstadt.
Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber, hurtig hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
22.
22 Millionen.
22 wow. Millionen Einwohner. Ja, ich war auch wow. Ich habe auch so, Kairo ist die drittgrößte Stadt der Welt. Ich wollte es auch nicht glauben, aber es war. Tokio ist größer und ich weiß nicht mehr was.
Mexico Bagdad, City.
Mexiko und dann gibt es noch in Indien. Hier, dritt oder viertgrößte Stadt der Welt, Kairo. 22 Millionen. Luxor hat nur 300.000.
Wenn man das mal kurz im Vergleich, ne, also 22 Millionen, Berlin hat 3,6 Millionen.
Ja, ja.
Wobei mittlerweile ist wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Ist einfach entspannt 8-mal Berlin. Also das ist wirklich unglaublich groß. Kairo kannst du aber von hier aus, also da, wo ich bin, nicht gut erreichen. Das sind fast 600 Kilometer.
Ja.
Nee, Berlin hat 3,5 Millionen.
Berlin, wenn man, also, ja, also aktuelle Zahl Einwohner, Metropolregion Berlin, bist du bei 6,3 Millionen Zahl aus letztem Jahr.
Ja, gut, aber da ziehst du dann wahrscheinlich wirklich alles mit rein.
Ja, also, ja, ja. Aber
weißt du, so, da bist du dann, halb Brandenburg ist dann mit leer geräumt. Aber ja, aber 22 Millionen ist schon mal Ansage. Ist ja auch egal. Luxor ist jedenfalls, hat unglaublich viel zu bieten. Der Tempel von Karnak ist da, da waren wir gestern. Das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist ein Tempel, 6.500 Jahre alt, komplett, also nicht komplett erhalten, natürlich ist er von der Zeit auch beschädigt, aber da ist eine Säulenhalle, wobei es keine Halle ist, und es ist Open Air, in der 138 jeweils 15 Meter hohe, extrem breite Säulen stehen, komplett bemalt. Von Ramses dem 6., 8., 12., es gab insgesamt 22 Ramsesse, deswegen weiß ich jetzt nicht, welcher Ramses es war. Und das ist einfach unfassbar. Selbst die Farben der Hieroglyphen haben 6.500 Jahre gehalten. Es sieht exakt so aus, wie du es dir bei Disneyland Paris oder bei Phantasialand angucken würdest, wenn du, oder in einem Computerspiel bei Tomb Raider, wo du so denkst, krass, das kann doch nicht so aussehen.
Ich hab's, ich hab witzigerweise gestern Tomb Raider gespielt, seit Ewigkeiten. Hast du die Neuauflagen
von welchen Square Teil Enix? Denn?
Race of
the Tomb Raider. Ja, klar, hab ich alle gespielt.
Welches der ist vorletzte das?
Erste, zweite oder dritte?
Naja, es dürfte der
zweite sein. Du meinst Rise, oder? Rise, nicht Rise, Race.
Ja, Rise, entschuldige, oder? Nee, heißt es Rise oder Race? Rise.
Ich glaube Rise. Es heißt Rise.
Ja. Das habe ich gespielt und das ist erstaunlich gut.
Die sind super. Die sind wie Uncharted, nur ein bisschen ernster.
Ja, genau. Ich war auch sehr stark an Uncharted erinnert. Und auch grafisch echt
super krass. Super Spiel. Ja, sieht super aus. Ganz tolles Spiel. Jedenfalls kurz zu dem Tempel von Karnak. Danach waren wir noch im Valley of the Kings. Tal der Könige, da liegen, glaube ich, 56, 54 sind, also du musst dir das mal vorstellen. Also natürlich kann man das immer irgendwie lesen und in Discovery Channel und so sehen, aber da sind durch Zufall vor 120 Jahren, also Carter hat ja damals, beziehungsweise ein Wasserjunge, ein ägyptischer Wasserjunge, hat wahrscheinlich das Grab von Tutanchamun gefunden, so durch Zufall. Also da war Henry Carter, der hat dort gesucht, 1922, britischer Ägyptologe. Und man wusste einfach nicht, wo die Pharaonengräber sind. Und ich weiß, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es gab ja diese Scheibe aus Rosetta.
Ja.
Erstmal ein bisschen albern, aber Rosetta man hat Stone. über 1000 Jahre lang konnte man die Hieroglyphen nicht übersetzen, bis man diese Scheibe gefunden hat in Rosetta, auf der ein Text einmal in Hieroglyphen war und einmal in Latein. Also im weitesten Sinne eine Dekodierformel.
Ja, ich glaube, es waren Hieroglyphen und Altgriechisch. Und noch eine dritte. Ich glaube, es waren drei Sprachen. Ich weiß aber auch nicht mehr, welche.
Also gestern wurde uns Latein erklärt, aber keine Ahnung. Jedenfalls konnte man feststellen, zum Beispiel der Fuß steht für B, die Schlange steht für J. Solche Dinge konnte man halt feststellen und konnte dann wirklich direkt übersetzen und hat dann über diese Übersetzung den Ort, glaube ich, herausgefunden, wo das Tal der Könige sein müsste und durch Zufall dann die Gräber gefunden, die halt völlig verschüttet waren. Gestern waren wir, ich kriege nicht mehr zusammen, in welchem Grab wir, also sind da 56, im Moment sind irgendwie 8 zugänglich und wir waren in einem der tiefsten, über 250 Meter tief in den Fels geschlagen. Muss dir mal vorstellen, also ich will jetzt hier nicht irgendwelche Superlative aufmachen, aber das haben Leute getan, ohne Elektrizität, mit Öllampen, also ohne irgendeine Art von weiterer Mechanik, haben die 250 Meter tief in den Fels gegraben, in Granitfels und Sandstein.
Ja, wir haben.
Und haben dort drin halt ganze Räume angelegt, so, in dem dann der Pharao bestattet wurde. Das ist so unvorstellbar, wenn du da drin stehst. Und dann gehst du da, ganz kurz, dann gehst du da durch diese Flure und es ist surreal, weil nicht nur, dass die Hieroglyphen noch da sind und perfekt lesbar sind, sondern dass halt die Farben der Malereien von Osiris und diese ganzen Ra etc. sind ja dort als Götter dargestellt, der Sonnengott und so. Und das ist halt alles bemalt worden mit so einer Art Mineralfarbe gemischt mit Eiweiß und hat halt einfach 6.500 Jahre gehalten. Weil die klimatischen Bedingungen hier in Ägypten so ideal dafür sind. In Europa wäre das alles
trocken. Ne?
Es ist trocken wie Sau, es regnet nie, die Luftfeuchtigkeit liegt bei null. Und es wird auch nicht überschwemmt. Das heißt, es hat einfach 6.500 Jahre weiter existiert. Und wenn du das siehst, dann wirst du schon, also ich glaube ja nicht an Gott und so, aber da wirst du schon ehrfürchtig. Also das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, wir neigen als Menschen dazu, aus unserer aktuellen Sicht sehr arrogant auf die Vergangenheit zu gucken, was Technik angeht. Ne? Also du sagst gerade ohne Mechanik, das natürlich nicht. Also auch die Ägypter kannten schon mechanische Gesetze, ne? Also Hebelgesetze, die konnten Sachen ausrechnen, die könnten Maschinen bauen. Wir gucken aus unserer aktuellen Perspektive immer sehr arrogant auf die Vergangenheit, was Technik angeht. Dass wir immer glauben, dass es eine düstere Zeit war, bla bla bla. Aber das stimmt einfach nicht. Also, wie du schon sagst, die haben halt beeindruckende Gebilde, also beeindruckende Sachen gebaut, Statiken berechnet und das ohne Computer und so. Und die konnten das zu der Zeit halt auch schon. Also ich meine, die Römer haben schon Beton angemischt, der unter Wasser trocknet, also der unter Wasser aushärtet.
Ja, aber natürlich waren die Bedingungen, unter denen sowas entstanden ist, trotzdem unfassbar. Also was meinst du, wie viele Menschenleben dabei verloren
gegangen sind? Ja, klar,
auch beim Bau der Pyramiden.
Viele,
ist natürlich ähnlich viel unter Sklavenarbeit etc. entstanden.
Ja, das ist ähnlich wie bei der WM in Katar. Ein bisschen. Also, ja,
genau. Die Stadien brauchen wir ja jetzt nicht mehr.
Ja.
Aber das ist schon, also es ist wirklich beeindruckend und ich fand es erschreckend, dass ich gestern jemanden kennengelernt habe im Hotel, der total nett war, aber der sagte, er war jetzt das 20. oder 15. Mal in Ägypten und er hat nichts davon je gesehen. Und das finde ich schon, also erschreckend ist der falsche Begriff, aber ich dachte schon so, ey Bro, also so viel Respekt vor der Geschichte kann man eigentlich schon haben, dass man sagen kann, wenn ich in diesem Land bin und es ist also sowas sieht man nirgendwo auf der ganzen Welt, dann muss man das, glaube ich, schon besuchen. Man muss es nicht, man muss gar nichts. Aber man kann es sich mal angucken.
Ne? Also ich meine, als ich
man
mal
kann in, es sich mal angucken.
Als ich in Griechenland war, habe ich mir auch die Akropolis angeguckt. Ich habe mir Olympia angeguckt. Wenn man mal da ist, dann guckt man sich halt mal die Historie an. Und gerade in Ägypten, ich meine, es gibt nur zwei Möglichkeiten, sich das anzugucken. Ja, das eine entweder im Tal der Könige oder in London.
Na, genau. Also, entweder du guckst dir das Original oder die Raubkunst. Du hast die Wahl.
Ja,
das ist schon ziemlich verrückt, wenn man drüber nachdenkt, weil gestern in Luxor sind wir an einem Hotel vorbeigefahren, in dem als letzter großer Gast King Charles war. Ah. Und da habe ich dann auch gedacht, also ich frage mich wirklich, was die Ägypter selbst darüber denken. So, also der kommt zu Besuch, um sich dann in Ägypten die Sachen, also in Original anzuschauen, die sie vor ein paar Jahrhunderten noch geklaut haben, generalstabsmäßig.
Ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ne, warum stehen die Pyramiden in Ägypten? Weil sie zu schwer waren, um sie nach England zu bringen.
Ja, ist wahrscheinlich auch leider wahr, ne?
Ja. Aber da, mal ganz ehrlich, da müssen wir uns, also da können wir uns in Deutschland auch an die eigene Nase fassen. Wir haben genug Raubkunst in unseren Museen stehen, die wir nicht zurückgegeben haben, ne?
Aber es ist irgendwie krass, dass da also natürlich werden Anspruchsverhältnisse angemeldet manchmal, aber oft halt auch nicht. Und dass das dann, also die Ägypter gehen damit wohl mittlerweile, weiß ich nicht. Also ich habe gefragt, versucht ihr die denn zurückzukriegen? Aber so wie ich das verstanden habe, gibt es da auch wenig Hoffnung drauf.
Ich meine, wir haben in Berlin, in einem unserer Museen, haben wir die Stadttore von Babylon. Also, ne? Wir haben ja, haben wir, im Pergamon-Museum. Hast du das Ishtar-Tor? Oh, wow. Das ist so ein, ich weiß nicht, warst du mal im Pergamon-Museum?
Nie.
Das ist ein riesiges Tor mit so blauen Kacheln. Also wirklich, wirklich groß. Das haben die Deutschen Stein für Stein abgebaut, nach Deutschland geschafft und hier im Museum wieder aufgebaut. Da könnte man auch sagen, so sollte man das vielleicht mal dem Irak zurückgeben oder so, oder eher nicht.
Ich sehe es gerade. Oh, das ist ein schönes Tor.
Der ganze Pergamon-Altar und alles. Also, wir haben haufenweise so eine Scheiße und auch nicht wenig.
Nachbau,
ne?
Nachbau. Vorderasiatisches Museum ist ein Nachbau.
Was denn?
Das ist ein Nachbau, das, was du dort gesehen hast. Ich habe es gerade gegoogelt.
Was, das Ishtar-Tor?
Das Ishtar-Tor. Das Original Ishtar-Tor steht da noch.
Ach so, das steht noch im Irak.
Ein Nachbau des Ishtar-Tors ist seit 1930 im Vorderasiatischen Museum zu sehen, das im Pergamon-Museum in Berlin untergebracht ist. Das Tor war Teil der Mauern von Babylon, die nach älteren Listen.
Ah, okay. Okay, dann ist das eine Kopie. Wir haben aber reichlich auch Originale da stehen.
Wir haben auch ein paar Originale am Start. Die Originalen sind ja immer die besseren. Also, jedenfalls, das kann ich empfehlen, Reini. Ägypten, sehr schönes Land. Und zu dieser Jahreszeit halt mit Wettergarantie, dass man irgendwie nicht in die Fresse geregnet kriegt. Malle ist ja nur einmal im Jahr, aber geht zu dieser Jahreszeit zum Beispiel nicht so gut.
Weil?
Wobei mir aber auch hier die sehr netten kennen, weil es zu kühl ist. Einfach hier zu kühl. Okay. Mallorca sind so 15 Grad gerade. Das finde ich dann irgendwie doch zu wenig für Urlaub. Die Kellner informierten mich aber auch darüber, dass sie haben immer im Januar, Februar ungefähr 50% der Belegung, der normalen Belegung. Aber dass es so ist wie jetzt gerade, das hatten sie noch nie. Also sie meinen auch, dass das die Auswirkungen, also es sind so 20% belegt irgendwie gerade. Und das liegt offensichtlich am Konflikt auf der anderen Seite des Roten Meeres.
Okay, das eine doofe Frage jetzt, warum? Also inwiefern hat der Konflikt Auswirkungen auf den Tourismus?
Also angeblich, so wie ich die Kenner verstanden habe, gibt es Leute, die Angst haben, dass das hier rüber schwappt. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise jetzt Palästinenser ägyptische deutsche Touristen entführen sollen, um irgendwas zu erpressen. Aber das scheint eine der Ängste zu sein. Oder man könnte auch moralisch sagen, dass die ganze Region belastet ist. Aber ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig, weil ich verstehe es nicht ganz. Also natürlich verstehe ich, dass Regionen belastet sind. Und dass es durchaus Umstände gibt, wo man sagt, hier gibt es solche Menschenrechtsverbrechen, hier kann ich nicht Urlaub in entspannter Art und Weise machen. Das kann ich übrigens über Ägypten schlecht urteilen, weil ich viel zu wenig darüber weiß, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich finde trotzdem, dass ich den Menschen eines Landes nicht helfe, indem ich wegbleibe. Und erst recht jetzt, also Israel würde ich jetzt gerade nicht besuchen aufgrund des Konflikts.
Ja, also ich wollte gerade sagen, es gibt Regionen, die man eventuell nicht besucht als Tourist, weil es irgendwie, weiß nicht, vielleicht unsicher ist oder so, ne? Also ich würde jetzt auch nicht, also in einer Kriegsregion Urlaub machen ist halt Quatsch. Ne, das macht man einfach nicht, aus diversen Gründen. Aber irgendwie zu sagen, ich werde in das und das Land nicht mehr fahren, weil ich mit der Politik des Landes nicht einverstanden bin, finde ich teilweise schwierig. Kann ich nachvollziehen, wenn Leute sich persönlich dafür entscheiden. Finde ich aber, ne, wie gesagt, schwierig. Weil dann könntest du auch sagen, ich fahre nicht mehr nach Italien, weil ich die Regierung da auch nicht gut finde. Oder ich fahre nicht mehr nach Österreich. Ist natürlich was anderes. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht nach Russland fahren. Ich fände es auch, weiß ich nicht, würde China gerne mal sehen, aber finde ich teilweise auch schwierig, ne, politisch. Aber das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. China ist ganz
sicher sehr schwierig politisch. Also, aber wenn du es nur an der, nennen wir es mal, an der politischen Brisanz des Landes, also jetzt mal fernab der eigenen Sicherheit, sondern einfach die Brisanz des Landes, also China halte ich für politisch sehr brisant, wenn man so möchte, abhängig machst, dann kannst du kaum noch irgendwo hinreisen, dann bist du ja wirklich nur noch in Schweden.
Ja, also ich weiß noch, als
es gibt unterschiedliche Abstufungen in Menschenrechtsverbrechen, ich glaube, China ist da schon erschreckend weit dabei, aber trotzdem weiß ich nicht. Auch China, also mein Großvater war in China in den 60er Jahren zum Beispiel. Zu einer Zeit, wo es sehr unüblich war, nach China zu reisen.
Aber das ist immer die Frage, wie viel Gedanken macht man sich darüber und wie, in Anführungszeichen, gefährdet ist man denn? Ne? Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, in die USA reisen ist auch so ein Ding. Ich meine, die haben auch Guantanamo, gibt's immer noch. Ne? Da sitzen auch Leute ein ohne Anklage. Betrifft dich nur nicht.
Betrifft mich nicht. Und außerdem sind wir, gut, man kann über die Russen in den letzten paar Monaten, Jahren viel sagen, aber ich kann schon ich kann verstehen, wenn Leute argumentieren, dass wir in unseren Breitengraden sehr pro-amerikanisch aufgewachsen sind. Ne?
Also ja, sind wir.
Unsere gesamte Kultur ist amerikanisiert. Unsere Popmusik ist amerikanisiert, unsere Literatur ist amerikanisiert und erst recht unser Hollywood. Unser Kino. Siehst du, ich sag schon Hollywood für Kino.
Ja.
Also zähl mir 3 bedeutende russische Filme auf. Also die meisten Leute kriegen vielleicht noch Panzerkreuzer Potemkin hin. Das ist aber von 1926. Und dann vielleicht noch dieses Schatten der Nacht oder so hieß das mal. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das genau heißt. Und dann bist du durch. Dann hast du eigentlich alle russischen Filme genannt, die man kennt.
3 Nüsse für Aschenbrödel.
Das ist polnisch, du Schwein.
Ist das jedenfalls polnisch?
Wahrscheinlich noch nicht mal.
Na, oder das tschechisch. Ist tschechisch. Nee,
tschechisch. Tschechisch, tschechisch, tschechisch,
tschechisch. Und in seiner Entstehungszeit war es die war es da nicht der Russe, in Anführungszeichen?
Wie in seiner, welcher Entstehungszeit denn jetzt?
Der Film. Der ist da aus den 70ern, 60ern. War das nicht alles der Russe?
Der Russe kommt. Meine demente Oma hat sich mal, als ich bei ihr geschlafen habe, unter das Bett geworfen, gebrüllt, der Russe kommt. Ich kannte nur einen Russen, der war Hausmeister in meiner Schule. Ich habe gedacht, was macht der jetzt bei uns? Also ich habe wirklich nicht verstanden, was die jetzt von uns wollte.
Ja, da hat Volker Pispers auch mal eine schöne Nummer gemacht. Es gab nur den einen Russen und der stand immer direkt vor der Tür.
Ja, alles traurig.
Ja. Apropos Reini, Filme.
Was wollte ich dir erzählen? Ich weiß nicht.
Ich habe Renfield letztens gesehen. Der ist aktuell auf, weiß ich nicht, irgendeinem Streamingdienst. Ich glaube, Wow oder so. Oder Paramount. Irgendwo war der gerade. Und ich habe Renfield gesehen mit Nicolas Cage als Dracula.
Dracula.
Und,
oder der als Film Vampir, ist, nicht ja, als Dracula.
Nee, himself. Als Dracula. Er ist Graf Dracula in dem Film.
Ach so, wirklich?
Ja, okay. Und Renfield ist halt sein Assistent.
Ist Renfield ein bestehender Charakter, den man kennen müsste? Weil mir war der nicht bekannt. Ist das der Helfer von Dracula?
War mir so auch nicht bekannt.
So wie es Van Helsing als Gegner gibt und so?
War mir so auch nicht bekannt, aber ich bin in der Lore, wenn man das denn nennen möchte, auch nicht tief drin.
Vlad der Pfähler, ja. Wie Freunde auch nennen. Ich finde diese Story von Vlad dem Pfähler, finde ich immer noch, also war schon ein Heavy Motherfucker, kann man sagen, was man will.
Ja, also diese Vorlage zu Graf Dracula auf jeden Fall. Aber der Film ist ja eindeutig eine Komödie, maßlos übertrieben brutal. Also reißen Leute in der Mitte durch, Blutspritz, ist alles schlecht animiert. Aber ich fand den witzig. Also der ist jetzt kein gutes, besonderes Kino, ist halt so ein typischer, witziger Nicolas Cage-Film, den man sich mal einen Abend geben kann.
Also, ist es eine Komödie? Also ich habe nur einen Trailer gesehen, das ganz, war ganz super blutig.
Ist ganz eindeutig eine Komödie. Also so eine Splatter-Horror-Komödie. Kann man sich aber auf jeden Fall gut geben. Renfield, also es geht im Großen und Ganzen ein bisschen darum, dass Renfield, also der Assistent von Dracula, in eine Selbsthilfegruppe geht, weil er erzählt, dass er eine toxische Beziehung zu seinem Chef hat. Und sein Chef, der Fürst der Unterwelt ist, der alle umbringt.
Das ist als Grundidee schon mal, ich mochte dieses What we hide, do we hide in the shadows? What we hide in
what
the
we
shadows?
Do, what we nicht. Do in the shadows.
Ja, das fand ich auch, also ich habe das mit Freunden geguckt, alle fanden es doof, ich fand es lustig.
Ja, What we do in the shadows ist großartig. Also, das ist so ein bisschen wie Terry Pratchett. Man kann davon ein, zwei Dinger gucken, also genauso wie man von Terry Pratchett ein, zwei Bücher nacheinander lesen kann und dann braucht man erstmal wieder was anderes. Also ich finde auch What We Do in the Shadows,
also ich konnte darüber lachen, da sind wirklich, also um es kurz zu erklären, da geht es um eine WG aus Vampiren.
Ja.
Ist so ein Mockumentary. WG aus Mockumentary, also als Fake-Dokumentation geplant. Und die leben halt zusammen in so einer Art WG. Alle sind irgendwie 600 Jahre alt. Wir haben halt unterschiedliche Fähigkeiten und müssen sich halt mit Blut versorgen. Und dann haben sie einen Helfer, den sie natürlich hassen, der aber dann sowieso so ein bisschen eigentlich eine Smithers-Figur, ne? Ein ewig anbiedernder Helfer, der am Ende eigentlich selber Vampir werden möchte. Ich habe auch nur 4 Folgen gesehen. Und am Anfang muss er ihnen dann Jungfrauen beschaffen und geht halt mit dafür zum Live-Rollenspiel. Weil ich musste echt lachen. Das ist echt mies.
Also What We Do in the Shadows ist sauwitzig. Man darf halt nichts Ernstes erwarten, aber es ist super witzig. Neben diesen 3 Vampiren, die in der WG wohnen, also die 3 Vampire, die Blut trinken, ist ein Pärchen und so ein alter Herrscher, der damals irgendwie alle Leute unterjocht hat und so, gibt es noch einen 4. Vampir in der WG.
Meine Lieblingsfigur.
Das ist ein emotionaler Vampir. Der trinkt kein Blut, sondern saugt Leuten Energie aus, indem er sie in langweilige Gespräche verwickelt.
Ja, und er ist der Gefährlichste.
Ja,
ist
super
mit Abstand
gut.
Der Gefährlichste. Ich habe mich totgelacht. Das war mein Lieblingsgag in der ganzen Serie, wo sie ihn dann, also einfach so ein Langweiliger, der heißt irgendwie Barry oder Jerry oder so eine Scheiße.
Und die anderen 3 mögen ihn nicht und schließen ihn immer aus und so.
Ja, weil sie Angst vor ihm haben, weil er halt selbst sie angreifen kann, weil er so langweilig ist, dass wenn er den Raum betritt und dann sieht man ihn wie in so einer Firma, in so einer Kastenfirma arbeitet, wo die Leute in so Kastenbüros sitzen. Cubicles. Und dann geht er so rüber und sagt so, hey Janice, ich wollte dir ein bisschen was erzählen von meiner Steuerrücklage und so. Und dann fängt er an, sie einzureden. Sie fällt so nach hinten und ist tot.
Ja.
Und dann hat sie einfach tot geredet.
Ja, und bei ihm leuchten dann so die Augen auf, wenn er die Energie aufsaugt. Das ist also wirklich sehr, sehr witzig.
Die Idee ist halt auch super.
Ich habe zuletzt eine Folge gesehen, die war auch super geil. Da ist der, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der Chef da quasi, also dieser alte Herrscher, der unterwegs ist mit denen, der möchte amerikanischer Staatsbürger werden, weil er wieder eine Heimat haben will und geht zum Einbürgerungstest und dann kriegt er irgendwie so Fragen gestellt, also worauf gründet sich die Verfassung der Vereinigten Staaten und dann sagt er irgendwie sowas wie, wir werden alle töten und unterjochen. Es ist wirklich gut, also What We Do in the Shadows ist wirklich gut.
Ich musste lachen beim Diktator, wo der Sacha Baron Cohen, der Diktator ist. Ich fand den Film richtig gut. Viele mochten den nicht. Wo er einen arabischen Diktator
spielt. Ja.
Und dann, also es geht am Ende, ich weiß nicht mehr, er spielt halt einen Diktator aus dem Mittleren Westen, so eine Gaddafi-Figur, der irgendwie am Anfang wird so eine Collage gezeigt, wie er um die Wette läuft, 100 Meter Lauf und er gewinnt natürlich, weil er die anderen Läufer auf dem Weg erschießt. Alter, das ist schon echt ziemlich herbe und ganz am Ende hält er eine Rede, ich weiß nicht mehr unter welchem Kontext, weil es Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Aber
der ist von 2012 eine Rede oder so, ne?
Ja, in Front, vor irgendwie 50 Amerikanern oder in einem politischen Kontext, wo er dann sagt so, Diktatur ist doch gut Und dann zählt er die ganzen Vorteile einer Diktatur auf. Ihr könnt die Leute überwachen, ohne dass sie es wissen. Ihr könnt die Reichen fördern und die Armen unterdrücken. Und natürlich sagt er die ganzen Sachen, die in der amerikanischen Kultur exakt so stattfinden. Ne? Und das ist wirklich ziemlich cool gemacht so, wo du so denkst, okay, ihr lebt zwar nicht in einer Diktatur, ihr lebt in einer Art Scheindiktatur, weil die Dinge, die er gerade aufgezählt hat, die eine Diktatur so schlecht machen sollen, finden genauso in Amerika jetzt gerade ja statt. Ja. Die Schere zwischen Arm und Reich wird bewusst auseinandergespielt. Übrigens interessant, zwei Dinge. Der Kaiser ist tot, Epstein auch. Die Epstein-Listen sind veröffentlicht worden. Jetzt ist die Hölle los, Reini. Wer da alles draufsteht, weißt du, welcher Name am häufigsten auftaucht?
Am häufigsten? Nee.
Alan Dershowitz, der hat mir ehrlich gesagt überhaupt nichts gesagt am Anfang. Das ist so eine Art, was war das? Ist das ein Jurist oder so? Und zweiter Platz, natürlich Wild Bill Clinton. Er war immer da, wenn gefingert wurde.
Ich habe nur gesehen, dass Stephen Hawking draufsteht, oder?
Ja, Stephen Hawking war auch da. Der hat sich richtig gut gehen lassen. Man weiß ja nicht, was ein Platz auf dieser Liste bedeutet. Reini, die Batterie leuchtet wieder.
Reini, die Batterie leuchtet wieder. Das waren die letzten Worte, die der junge Bielendorfer sagte, bevor sein Aufnahmegerät wieder den Geist aufgegeben hat. Verwunderlich. Wir alle hätten erwartet, dass Energie aus dem Nichts entsteht und in dieses Aufnahmegerät channelt. Aber nein, dem war nicht so. Der junge Bielendorfer musste sich also in Ägypten auf den Weg machen in seinem Hotel und versuchen, dort Batterien aufzutreiben. Die er auch verdammt noch mal vorher hätte mitnehmen können. Nun ja, wir alle machen Fehler. Manche einmal, manche zweimal, manche häufiger. Damit müssen wir leben, vor allem ich. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht hat der Bielendorfer Batterien gefunden. Und die Folge geht noch weiter. Hören wir rein.
Man weiß ja nicht so richtig, was diese Listen jetzt wirklich bedeuten. Also es ist naheliegend, dass manche der Prominenten ihren Aufenthalt dort für sexuelle Leistungen genutzt haben.
Also diese ganze
Twitter ist natürlich voll, aber die deutschen Medien sind relativ leer davon. Ja. So, weil es halt
rein amerikanisches Ding ist. Nutzt du Twitter noch?
Nicht viel. Nee. Also ich poste nichts mehr eigentlich, so ziemlich nie, außer ich habe mal eine lustige Idee, aber die funktionieren irgendwo auch nicht mehr so richtig bei Twitter. Und ich sehe auch nicht so einen richtigen Mehrwert.
Nee, ich habe auch, mittlerweile ist Twitter wirklich kaum noch nutzbar und auch was einem angezeigt wird und was befeuert wird und also ich benutze es auch so gut wie gar nicht mehr und habe letzte Woche tatsächlich irgendwann auch mal die App von meinem Handy gelöscht, weil ich sie gar nicht mehr benutzt habe. Auch mein Profil geändert zu hier, bin eigentlich nicht mehr da, werde es wahrscheinlich irgendwann demnächst dann auch einfach mal löschen. Die Frage ist, wohin dann? Weil also Twitter war früher mal nett.
Mach mal Mut, nee, wie heißt das nochmal?
Mastodon. Aber Mastodon. Auch schon den 100. Anlauf, weiß ich nicht, funktioniert auch nicht so richtig gut. Dann gibt's ja irgendwie noch Blue Sky, was irgendwie nur mit Einladungen funktioniert. Und solange irgendwas nur mit Einladungen funktioniert, ist es für mich auch zu klein, um da Leute zu erreichen.
Was soll denn das überhaupt Threads mit Einladungen? Das ist ja Reini, wir können zu Clubhouse gehen und die letzten lebenden Clubhouse-User sein.
Aber das, gibt's das noch? Gibt's das noch?
Das ist immer eine ganz schlechte Frage. Wenn es einem Produkt gut gehen sollte, dann sollte man das nie fragen. Aber soweit ich weiß, gibt's das noch. Software. Ja.
Es scheint es noch zu geben.
Klar gibt's das noch. Warum denn nicht?
Also, ich weiß nicht.
Aber es benutzt halt keiner
Snapchat
mehr.
Snapchat. Wir gehen alle zurück nach Snapchat. Oder du und ich, wir lassen ICQ wieder aufleben.
Reini, das wär's. Du und ich machen ICQ wieder groß, Bro. ICQ war zumindest irgendwie ganz geil. Ich habe da als Teenie Spaß dran gehabt, ICQ. Hat mir gut gefallen.
Ja, ICQ war ja so ein bisschen der Vorläufer von dem, was heute WhatsApp auf den Handys ist.
Ne? WhatsApp ist irgendwie, wenn man mal drüber nachdenkt, krass, oder? Es gibt, glaube ich, wahrscheinlich außer das von meinem Vater kein Handy auf der Welt, auf dem WhatsApp nicht installiert ist. Und also die Menge an Fotos, Informationen, teilweise Fotos, ich habe auch schon, ich will es gar nicht sagen, was ich darüber schon verschickt habe, wie bereitwillig man über WhatsApp wirklich privateste Dinge verschickt. Jetzt denkt ihr alle an Fick-Fotos oder so, ich meine jetzt eher sowas wie ein Perso-Bild oder so. Weil man gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass das ja, also ich weiß nie, ich kann ehrlich gesagt schlecht sagen, wie sicher WhatsApp ist. Oder
also WhatsApp ist zumindest Ende zu Ende verschlüsselt mittlerweile, wenn ich mich nicht irre. Gehört aber am Ende auch Meta, ne? Also Facebook.
Echt?
WhatsApp, ja klar, WhatsApp gehört Facebook.
Was? Dieser Verbrecherverein?
So wie Instagram auch.
Das ist krass, oder?
Ja.
Facebook ist völlig irrelevant geworden. Ist nur noch so ein Aufenthaltsort für Typen, die Rüdiger heißen.
Nein, das stimmt
und
nicht. Facebook ist nicht irrelevant. Es kommt auf die Alters- und also auf die Altersklasse an, die du dir anguckst, und die, ich nenne es mal, soziale Schicht.
Also alte Assis.
Ja, könnte man so nennen, wenn man möchte. Nee, aber Facebook ist für viele Leute immer noch sehr, sehr relevant. Und jetzt kommt ja das, Neue aus dem Meta-Universum, Threads.
Threads? Habe ich noch nie gehört. Was machen die denn?
Threads ist im Grunde ein Twitter-Klon.
Wenn das so gut,
ist Twitter.
Wenn das so gut funktioniert, gibt es das überhaupt noch, dieses Metaversum? Hat das irgendjemand jemals interessiert?
Also die virtuelle Mark Welt
Zuckerbergs
von Meta,
kleine Wix-Fantasie hat irgendwie keinen interessiert, oder?
Nee, nicht so richtig. Vielleicht ändert sich.
Ja, aber wie kann man denn so falsch in die Richtung? Also wie kann man denn glauben, dass das funktioniert? Also wie können denn so kluge Ingenieure da sitzen? Ich spreche jetzt von Ingenieuren, weiß noch nicht mal, ob es Ingenieure waren. Wie können so kluge Menschen da sitzen und nicht merken, dass sie für die Tonne entwickeln? Das verstehe ich nicht.
Ah, das ist nicht für die Tonne entwickelt, sondern es ist einfach ein sehr, sehr frühes Stadium von einer Technologie, die eventuell so in 10 Jahren dann interessant wird. Also das war ja mit dem Boom der VR-Headsets, die halt ja auch mit der Quest zum Beispiel im Massenmarkt angekommen sind, halt im Consumer, in günstig. Mal gucken, wie es weitergeht. Wenn jetzt im Februar, zumindest in den USA.
Ja, aber doch auch nicht wirklich angekommen, Reini. Also, ja, die Quest ist cool. Ich kenne viele Leute, die sie haben. Keiner benutzt sie. Ich kenne niemanden, der sie regelmäßig benutzt.
Wir sind halt auf dem Weg dahin, ne? Das ist so ein bisschen so wie die ersten Smartphones vor dem iPhone. Da gab es ja auch jede Menge, ne? Also
ja, warte. Ich glaube, es ist aber was anderes, weil wir sprechen von, also ich bin ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, eben
ja, häufiger
Verfechter schon der Meinung, dass VR sich nicht durchsetzen wird in der jetzigen Form. Das ist für den Massenmarkt einfach kein attraktives Produkt, so doof das jetzt klingt. Ich sehe nicht, wo das den Massenmarkt erreichen
soll. Würde ich dir widersprechen, weil ich bin sehr gespannt, wie das sich mit der Vision Pro von Apple eventuell ändert.
Stimmt, Vision Pro von Apple könnte wirklich alles ändern, ne? Weil Apple hat immer diese Zugkraft, dass selbst Leute, die sich eigentlich nicht dafür interessieren, dann auf einmal sagen, ach, dann gucke ich doch mal. Auf der anderen Seite Apple hat auch eine Menge Flops produziert.
Ja, ohne Ende.
Filmhistorie.
Die haben auch jede Menge Scheiße produziert. Aber
ja.
Die haben die
und
Sachen.
Und es ist natürlich ein riesen Jump finanziell. Also das können sich auch einfach viele Leute nicht
klar,
leisten.
Klar, die erste Version jetzt ist unglaublich teuer. Aber das war beim iPhone halt genauso. Ne? Das erste iPhone.
Das iPhone war oberrevolutionär, Reini. Es war einfach so revolutionär in allem. Das hat ja. Also, ob man das jetzt mag oder nicht, das hat ja alles anders gemacht, als es zu dem Zeitpunkt war. So, und das war schon eine sehr große Qualität am ersten iPhone.
Ja, also es hat viele Sachen anders gemacht, aber war jetzt auch eigentlich eine geschickte Kombination aus Techniken, die schon da waren, ne? Also, die es auch vorher schon gab. Aber ja, das iPhone hatte einen sehr, sehr krassen Impact. Mal gucken, vielleicht wird es ja mit der Vision Pro ähnlich. Die ist am Anfang jetzt natürlich komplett überteuert. Also $3,500 kostet die, glaube ich. Das kann sich kaum einer leisten.
Aber wer soll das bezahlen?
Ja, genau, also. Und will auch kaum einer. Aber das muss ja gar nicht. Das ist das erste Produkt so für die Early Adopter, die Leute, die Geld in die Hand nehmen, die Bock darauf haben. Oder für Firmen oder was weiß ich nicht was. Aber gibt dem Ganzen
Reini, ganz kurze Frage. Also ist bei Apple jemand als was billiger geworden? Also das iPhone wird jedes Mal teurer.
Ja, aber es kommen andere Versionen raus. Ne? Also sowas wie das iPhone SE gab es irgendwann. Es gibt die Apple Watch in verschiedenen Varianten, die halt von günstig bis teuer ist. Ne? Also Es gibt irgendwie, weiß nicht, es gibt ja auch das iPad Pro, es gibt irgendwie das iPad Air oder was weiß ich nicht was. Die Sachen sind alle immer noch teuer, aber es gibt halt oder gab schon immer diese High-End-Produkte, also so die MacBook Pro-Reihe zum Beispiel oder halt die günstigeren Varianten. Und ich glaube auch, also wenn sich zeigt, dass irgendwie die Vision Pro Abnehmer findet oder dass das funktioniert, dann wird es, glaube ich, in einer der späteren Iterationen auch eine bezahlbare Low-Budget-Variante geben davon. Oder halt.
Was macht denn, also ich habe nichts, ich habe sehr wenig dazu gesehen, muss ja nichts, ist völlig untertrieben. Ich habe ein bisschen was gesehen, aber viel zu wenig.
Was die anders
macht. Was macht das Ding denn jetzt so fett, ja?
Die Auflösung ist höher als bei den Headsets, die es bis jetzt so gibt. Das ist aber nicht der große Unterschied. Also mehr Auflösung und so ist halt nichts Dolles. Das Interessante daran wird die Einbindung in halt den, also in das Apple-Biotop, wenn man so möchte. Also in Kombination mit Mac, iPhone und so weiter und der Cloud und dem ganzen Scheiß. Und vor allem, was ich glaube, was einen großen Unterschied macht, ist diese Verschiebung von kompletter Virtual Reality hin zu irgendwie nur Sachen, die dir eingeblendet werden oder so. Du kannst ja an dieser Crown an der Seite drehen und da im Grunde den Grad an virtueller Realität anpassen, in Anführungszeichen. Oder wenn Leute auf dich zukommen, erkennen die äußeren Kameras halt Personen und blenden die in deine virtuelle Realität ein. Wie gut das funktioniert, keine Ahnung. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das da eventuell auf einem Niveau ist, wo es dann Spaß macht oder tatsächlich nicht genutzt wird, um in einer virtuellen Realität zu spielen, sondern wirklich zum Beispiel an deinem Schreibtisch 3 oder 4 große Monitore zu ersetzen, die du sonst da stehen hättest.
Schon nicht uninteressant.
Muss man sich mal angucken. Also neue Technik ist halt immer, mal gucken, was es bringt. Ne? Ich hatte ja auch schon erwähnt, vielleicht hört sich diese Folge ein bisschen anders an. Ich habe nämlich mit diesem Aufräumen und der strukturierten Ordnung, die ich dieses Jahr leben möchte, angefangen, mein Audio-Setup endlich mal abzugraden und ein bisschen zu ändern. Ich nehme mittlerweile mit einer anderen Software auf, mal gucken, wie gut das funktioniert, mit einem anderen Mikrofon. Und ich habe wieder mein ordentliches Audio-Interface ausgepackt, was wundervolle Vorteile hat. Ich kann nämlich jetzt wieder so tolle Sachen einspielen wie
Fick dich, Bielendorfer.
Auf den Knopfdruck.
Fick das dich, hat mir wirklich gefehlt, Rainer.
Ich finde es auch sehr schön, dass das mittlerweile zu einem Meme geworden ist, dass Leute das bei deinen Live-Veranstaltungen rufen.
Fick ja, dich, Bielendorfer.
Ist schön. Das ist toll, besonders auch für die Menschen, die nicht wissen, worum es geht. Und ja, ist völlig irritiert und ein bisschen hilflos im Publikum sitzen, sich fragen, warum mich jetzt Menschen aus dem Publikum eigentlich komplett distanzlos beschimpfen. Danke dir, Reini, das hat viel verändert.
Aber das Schöne ist jetzt, ich habe nicht nur das Audio-Interface und kann zum Beispiel
Fick dich, Bielendorfer
einspielen, sondern ich kann auch, wenn das gut funktioniert, kann ich auch Sounds von dem Rechner, also wenn du immer sagst, spiel das mal ein, das sollte jetzt auch funktionieren. Zum Beispiel letztens das Lied Ich gehe jetzt bouldern. Ich probiere es mal.
Ich gehe jetzt bouldern mit einer coolen Mütze, obwohl ich selten boulder, sondern meist daneben sitze mit einem Flammkuchen vegan und einer Bio-Limonade.
Das funktioniert jetzt auch.
Kriegen wir da GEMA-Stress oder können wir es einfach durchlaufen lassen, weil ich mag es echt gern.
Ja, ich mag es auch sehr gerne, aber nein, können wir nicht. Da kriegen wir GEMA-Stress.
Ich glaube, der Bursche freut sich.
Ja, glaube ich auch.
Der freut
sich. Ist toll. Solltet ihr mal reinhören, Samuel Kilian, Ich gehe jetzt bouldern. Tolles Lied.
Mit einem veganen Flammkuchen. Das ist wirklich so
und
unfassbar
wahr. Und einer coolen Mütze.
Oh Gott, ey, wie sehr ich das hasse.
Das ist schön. Ja, apropos, Freizeitgestaltung hatte ich dich vorhin ja schon gefragt. Du wolltest doch eigentlich tauchen gehen, oder? Warst du schon tauchen?
Ich war noch nicht tauchen, ich war bisher schnorcheln. Aber ich werde jetzt hier tauchen gehen. Ich werde die letzte Woche dazu nutzen, tauchen zu gehen. Ich freue mich drauf.
Warum? Wollte ich nur fragen, weil hattest ja eigentlich, das hattest du mir zumindest erzählt, für den Urlaub eigentlich geplant, tauchen zu gehen. Dafür war ja eigentlich dieser Maledivenurlaub geplant. Oder?
Genau, und deswegen war ich auch ein bisschen pisst, aber das kann man ja hier extrem gut machen, aufgrund der Bedingungen, die hier vorherrschen. Die haben Korallenriffe hier und extrem gut erhaltene Korallenriffe. Deswegen freue ich mich darauf. Also, das werde ich auf jeden Fall machen. Reini, hast du denn schon mal über einen Tauchschein nachgedacht? Ich advertise das jetzt mal ein bisschen.
Nee, das ist für mich die unsexyste Sportart, die ich mir für mich vorstellen kann. Also
ja, ich kann mir dich auch nicht gut in Neopren gequetscht vorstellen, aber
nee, das ist Neopren ist kein durch. Das in Neopren ist kein Ding. Das habe ich auch schon gemacht, weil ich mal surfen war. Aber unter Wasser mit so einer Pulle, ist nicht
meins. Das ist dumm, das sozusagen, weil du kannst es überhaupt nicht beurteilen. Sowas finde ich immer nervig, wenn Leute sagen, nee, ist nicht meins.
Nee,
also ist ja.
Geht.
Nee, kann man eben nicht, kann man nicht sagen, weil du hast es einfach noch nie ausprobiert aber und kannst überhaupt nicht beurteilen, wie es ist.
Ich fühle mich aber bei so Wassersachen sehr unwohl. Also jetzt nicht, ja, weil.
Duschen.
Nein, nicht so wie du, sondern eher so, also so unter Wasser mit irgendwelchen Maschinen und so, da fühle ich mich unwohl. Ich fühle mich zum Beispiel auch unwohl, was weiß ich, in einer Schleuse oder so. Wenn ich mit dem Schiff durch eine Schleuse fahre, fühle ich mich unwohl dabei.
Du fühlst dich in einer Schleuse unwohl?
Ja. So große Maschinen mit viel Wasser und so, da fühle ich mich unwohl. Und Tauchen, wo ich dann irgendwie unter Wasser bin und von dieser Maschine, die ich auf meinem Rücken habe, abhängig, dass ich atmen kann, ist nicht so das, was ich mir als sehr geil vorstelle.
Doch ist es, also was soll ich sagen, doch. Doch, genau, ja. Das ist, es ist unglaublich. Der Moment, unter Wasser zu atmen, ist unglaublich. Das ist wie in deinem Mutterleib sein. Das ist wirklich krass.
Aber
das ändert deine Perzeption der Welt komplett.
Ist das denn ein ganz normales Atmen oder ist das, wenn du, sagen wir mal, 10, 15 Meter unter Wasser bist, merkst du, dass es anders ist? Weil du irgendwann, also, du musst ja auch so Sachen beachten, wie tief bist du, ne? Also musst halt auf ein Tiefenmesser gucken, wie schnell tauchst du auf, damit du nicht hier Dekompressionskrankheit dir einfängst und ähnliches. Also, weiß ich nicht. Dann lieber mit einem U-Boot runter. Erscheint mir sicherer.
Es geht ja jetzt nicht um, also nicht alles im Leben basiert auf Sicherheit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schnelles passiert, ist, es ist gegeben. Das kann sein, dass was passiert, aber.
Aber ich stelle mir die Umstände, also ich empfinde die Umstände als unangenehm. Und ich weiß
nicht, ob das ja dann. Du hast es ja nie getestet.
Ja, das, aber ich weiß nicht, ob ich das testen muss dafür.
Ja, das ist natürlich jedem selbst überlassen, ob er es testen muss, aber ich würde sagen, dass der Atemzug also in dieser Welt, in der wir leben, gibt es halt einfach unter Wasser eine unvorstellbar große zweite Welt, die existiert, die uns verborgen bleibt. Wie eine Parallelwelt, weißt
das,
du?
Das stimmt.
Die auf der anderen Seite des Spiegels ist. Und dass wir die uns völlig verwehren zu sehen, das ist bedauerlich. Ich würde jedem empfehlen, dass man es probieren sollte.
Ja, ich bin aber auch, ich bin auch, was Fische angeht und so, nicht so begeisterungsfähig. Ich weiß, dass du dich sehr für Tiere und so interessierst und auch Fische, Korallen und so weiter. Und ich, also mich begeistert das relativ wenig. Ich war letztens auch im Sea Life in Oberhausen. Kann man hingehen, muss man aber nicht. Also sollte man auch nicht.
Ja, das ist, also Sea Life ist wenig erfreulich größtenteils, weil die Gestaltung der Aquarien und so ist von dem, was ich gesehen habe, ich war mal drin, sehr wenig.
In welchem warst du?
Sehr denn? Viel Plastik. Ja, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich war mal in dem Seaplus.
Also ich war in Oberhausen und ich fand es als, also ja, also Preis-Leistung.
Ich glaube, es war Oberhausen.
Ich empfinde es als recht teuer, was ich aber auch verstehen kann, weil halt der Unterhalt von so großen Aquarien, das ordentlich zu pflegen und so weiter, ist halt teuer, ne?
Aber es ist ziemlich klein, ziemlich kurz und mir gefiel die Gestaltung der Aquarien nicht. Man kann jetzt darüber diskutieren, sollten diese Fische überhaupt in Aquarien sein? Ich glaube ja. Ich glaube, dass der Schmerz, den man diesen Fischen dadurch zufügt, viele davon sind auch sehr territorial, also so Clownsfische und so, so doof das jetzt klingt, die merken das nicht wirklich, ob die nicht im offenen Ozean sind, weil die verlassen ihre Koralle nicht weit. Aber trotzdem ist es fraglich und sie werden gefangen und so, alles zur Diskussion auch richtig. Und da schreiben jetzt wieder Leute böse Briefe. Aber ich glaube, dass der Mehrwert, Menschen den Wert der Natur und die Begeisterung nahezubringen, was keine Dokumentation im Fernsehen kann und auch kein YouTube-Clip, das ist es teilweise wert. Um Kindern die Begeisterung. Mein Großvater hat mir die Begeisterung der Natur durch Zoos beigebracht. Weil es war nun mal nicht möglich, Rhinozerosse, Nilpferde, Elefanten oder etc. was zu sehen. Im Real Life. So.
Ja. Und
keine Doku, die wir je gemeinsam geguckt hätten, hätte mir das Gefühl gegeben, wie ich als kleines Kind im Aquarium in Köln vor dem riesigen Meerwasserbecken gestanden habe und gedacht, und er hat mir jedes einzelne Tier erklärt und so. Ich finde, man muss da mit Respekt rangehen und ja, man kann es für fraglich halten, ob das Halten von Großtieren notwendig ist. Muss es Giraffen in Köln geben? Kann man diskutieren, ist auch okay. Aber bei Aquarien bin ich immer so, ich finde es schon toll, dass wir die Möglichkeit haben, in diese Welt reinzugucken. So. Und klar, Menschen sind unterschiedlich interessiert daran. Ich bin mir absolut sicher, wenn du mal eine Stunde hier jetzt zum Beispiel in diesem Riff, in dem Korallenriff tauchen würdest, würdest du danach nicht davon genug bekommen und hättest total Bock da drauf, weil das wirklich beeindruckend ist.
Das glaube ich sofort, aber wie gesagt, die Umstände sind irgendwie so nichts, wobei ich mich wohlfühle.
Aber was heißt die Umstände? Du hast halt ein Ding im Mund, das durch das atmest du ja komplett normal.
Ich finde auch Schnorcheln nicht so angenehm.
Schnorcheln ist auch fast unangenehmer als Tauchen. Weil wenn man kein erfahrener Schnorchler ist, dann kommt einem ständig Wasser in die Brille, Wasser in den scheiß Schnorchel, dann taucht man unter, dann atmet man Wasser ein. Das passiert beim Tauchen ziemlich wenig bis gar nicht.
Kleiner Tipp für die Leute, die noch nie schnorcheln waren, wenn euch die Guides fragen, möchtet ihr eine Weste tragen oder nicht, tragt die Weste.
Welche Weste jetzt?
Eine Schwimmweste.
Scuba-Weste. Eine Schwimmweste? Du wärst doch nicht beim Schnorcheln fast ertrunken oder was?
Im offenen Meer schon. Also,
warum?
Wenn Wellengang
ist, ist es
eine
hoch.
Gute Idee, eine Schwimmweste zu tragen. Ich war
Wer geht denn bei Wellengang schnorcheln? Also, ein gewisser Wellengang okay, aber bei einem höheren Wellengang ist Schnorcheln wirklich das Letzte, was man möchte.
Ja, war
generell. Weil dann schwappt einem also, das Wasser in den Schnorcheln.
Ja, richtig.
Reini, du magst einfach, du magst einfach nicht, wenn nur Luft aus dem dicken Ding kommt, das du im Mund hast. Das verstehe ich.
Ich mag es trocken.
Ich mag es trocken. Reini, wir geben zum Abschied der Woche heute, weil wir haben so lange keine Empfehlungen mehr gegeben, musikalischer Natur. Wir geben jetzt mal wieder eine Empfehlung, okay? Ich weiß, du bist jetzt nicht vorbereitet.
Richtig.
Und fängst an abzujizzen. Ja, ist doch egal, Reini. Sag doch einfach irgendwas. Ich empfehle
einen
Klassiker. The River vom King, wollte ich schon sagen, vom Boss. The River von Bruce Springsteen. Höre ich gerne beim Autofahren, wenn ich mit meinem Pickup durch Texas fahre.
Okay, The River.
Oh Gott, wie du das gerade gesagt hast, The River, als wenn dir der Song nicht bekannt wäre.
Von?
Bruce Springsteen, du dummes Schwein.
Ja, schuldige, meine Güte.
Oh mein Gott, verstehst du, das ist in der DNA eines jeden Menschen eigentlich implementiert, dass man dieses Lied kennt, okay?
Okay.
Es ist Bruce Springsteen.
Ja, mein Gott. Da ab auf die Playlist und dann packe ich noch was drauf. Was haben wir da? So. Wenn ich das nicht noch drauf gepackt habe, dann nehme ich noch Heartbeats von The Knife.
Geht's wieder darauf?
Was denn? Nein, nee, das ist tatsächlich so Elektropop. Ich bin vielseitig.
Ich stell mir das vor, wie du in so einer Bauarbeiterweste mit so weißen Mickey Maus Handschuhen auf Ecstasy.
Das ist was anderes. Das ist Techno.
Ach so, ja. Ich bin da ja nie alles, was elektrisch
feine,
ist. Da
feine
bin ich ein
Unterschiede,
bisschen fern
feine
von.
Unterschiede.
Elektropop.
Warst du mal auf der Love Parade?
Nein, ich wüsste nicht, was ich dort sollte.
Also ich war mal da, weil
ich kann mit der Musik nicht connecten und ich glaube, dass die Leute mir auf die alle Leute, die ich kannte, die da hingegangen sind, sind scheiße gewesen. Alle. Natürlich hören uns jetzt viele zu, die dort waren und nicht scheiße waren. Das ist kein allgemeiner Faktor, aber wir wachsen ja in Peergroups auf und ich bin nun mal in einer kompletten Gitarren-Rock-Peergroup aufgewachsen.
Ja, bin ich auch.
Weil die Typen aus meiner Klasse, die sagten, Alter, ich bin am Wochenende auf Love Parade. Das waren halt die Typen, mit denen ich noch nicht mal in einem Flugzeug sitzen möchte.
Also ich war mit meiner kompletten WG auf der Love Parade, weil die quasi fast vor unserer Haustür vorbeigelaufen ist.
Okay.
Die Love Parade war ja in Essen mal. Und zwar ein Jahr bevor sie in Duisburg beendet wurde.
So ein bisschen schiefgegangen ist.
Ja.
Beendet wurde, ist schön.
Ja. Da erinnere ich mich noch dran, da war ich am Limbecker Platz, wo jetzt dieses Einkaufszentrum steht, da an dem Kirmesplatz, wo jetzt das neue Univiertel ist, da habe ich die Blue Man Group gesehen, sehr betrunken. Aber war ein Erlebnis. Die Blue Man
Group.
Ja, war gut. Also war irgendwie witzig, Love Parade, aber wahrscheinlich auch nichts, was man heute noch mal so machen könnte oder wiedererleben würde oder möchte. Duisburg war echt ein Dämpfer. Also ich wäre in Duisburg sogar fast hingefahren und habe an dem Tag dann doch gesagt so, ah nee, im Nachhinein richtige Entscheidung.
Richtige Entscheidung. Reini, ist nichts passiert, ihr lebt noch. Wir küssen eure Nüsse, passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse. Hört Bruce Springsteen with the River oder The Knife oder wie immer der Quatsch heißt.
Knife.
Und passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich grüße ganz herzlich aus Ägypten. Ihr fehlt mir alle.
Lässt da noch ein bisschen bald. Gott. Bis dann.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.